SWR 1, der Sonntagmorgen mit Hans-Michael Ehl.
Zum Volkstrauertag. Heute gibt's viele Gottesdienste und Gedenkveranstaltungen auf Friedhöfen oder an anderen Erinnerungsorten für Opfer der beiden Weltkriege. Seit fast 100 Jahren gibt's den Volkstrauertag, immer zwei Sonntage vor dem ersten Advent. Die Idee kam vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge, schwieriges Wort. Dunja von Mosee hat Menschen in Trier gefragt, was sie über den Volkstrauertag wissen.
Ja, im Grunde genommen, wir haben den Volkstrauertag als Gedenken an die beiden Weltkriege.
Für die Kriegsgräber ist das doch nicht. Ich habe ein paar Onkel, die im Krieg vermisst sind. Meiner Mutter, zwei Brüder in Russland. Deshalb habe ich das immer so mitgekriegt als Kind. Und denke ich mal, diese armen Männer, die da waren 20, 25 Jahre alt, hatten überhaupt kein Leben.
Der Volkstrauertag, so viel ich weiß, das ist für die Allgemeinheit von den Katholiken ein Feiertag. Man trauert also um seine Angehörigen, die verstorben sind. So ist das, so kenne ich es.
Ich denke, der Erste und Zweite Weltkrieg spielt eine Rolle, aber ich weiß nicht mehr genau, seit wann es diesen Volkstrauertag gibt.
Das ist schon so lange her, dass man so ausgiebig über das Thema gesprochen hat. Aber es ist schon gut, dass man dran denkt.
Ja, ich habe drei Onkels, die sind in Russland gefallen. Und dann gehen wir immer an dem Tag zum Gedenken, ja.
Volkstrauer, ja, das ist für alle, für den Griechen, allem, für all die Gefallenen und alles so.
Es hat sowas von einer Jugendfreizeit, aber mit ernstem Hintergrund. Bei Feriencamps des Volksbunds Deutscher Kriegsgräberfürsorge kommen Jugendliche aus verschiedenen Nationen zusammen, beschäftigen sich mit Krieg und Gewalt und schrubben nebenbei Grabsteine. Eine junge Frau aus Speyer war schon viermal bei solchen Camps dabei. Leonie Fritz hat sie bei den Kriegsgräbern auf dem Speyerer Friedhof getroffen.
Lenja und ich laufen die schmalen Wege an den Kriegsgräbern entlang. Entlang an Reihen und Reihen von kleinen Kreuzen und in den Boden eingelassenen Steinen, auf denen die Namen der Gefallenen stehen. Vor einem der Steine, auf dem nur Unbekannt steht, bleibt Lenja stehen und erzählt mir:
Ich denke immer, dass unsere Arbeit an so Workcamps Arbeit für den Frieden ist, indem wir von ganz vielen verschiedenen Nationalitäten zusammenkommen und gemeinsam ein Projekt haben, gemeinsam an etwas arbeiten, wachsen wir zusammen. Und man lernt andere Kulturen kennen, man lernt andere Mentalitäten kennen und man lernt einander verstehen. Man tritt in den Dialog mit jemandem von einem anderen Land, was man vielleicht noch gar nicht besucht hat und jetzt die Möglichkeit hat, seinen Horizont zu erweitern.
Ein paar Schritte weiter erzählt Melania, wie sie zu den Camps gekommen ist.
Mein Urgroßvater ist in Verdun im Ersten Weltkrieg gefallen. Und mit 8 Jahren hat mich dann meine Familie zu dem Soldatenfriedhof in Verdun gebracht. Und das war eine sehr bildende Erfahrung, aber auch eine, die mich sehr zum Nachdenken gebracht hat. Am Abend konnte ich dann nicht so gut schlafen, weil ich eben diese Bilder in meinem Kopf hatte, wie viele Menschen dort ihr Leben gelassen haben.
Seit dieser Erfahrung ist es Lenja wichtig, dieses Bewusstsein, wie schlimm Krieg ist, aufrechtzuerhalten und zu stärken. Deswegen hat ihr Vater sie irgendwann auf die Workcamps des Volksbundes aufmerksam gemacht. Für Lenja sind die Camps eine Verbindung von Geschichte, Bildung, Spaß und Freundschaft. Während ihrer etwa zweiwöchigen Dauer besucht man eine historische Gedenkstätte, wie einen Soldatenfriedhof oder ein Konzentrationslager, und beschäftigt sich in der Gruppe mit dessen Geschichte. Auch dazu gehört die Pflege von Kriegsgräbern. Immer wieder eine berührende Aufgabe für Lenja.
Weil man sich denkt, oh, die ist dann und dann geboren und dann gestorben, die ist jetzt so alt wie ich. Was denke ich gerade in diesem Zeitalter über meine Zukunft und was hat die Person gedacht, die gar keine Zukunft mehr hatte?
Besonders in Erinnerung geblieben ist Lenja das Camp in diesem Jahr, in Polen in der Nähe von Warschau. Dort haben die Jugendlichen einen Soldatenfriedhof gepflegt, auf dem Menschen lagen, die durch eine Giftgasattacke gestorben sind. An einem der Abende haben sie eine Dokumentation über diese Attacke geschaut und...
Als die Dokumentation aufgehört hat, war es total still in dem Raum. Wir waren alle mit den gleichen Gedanken beschäftigt und sind uns dann in die Arme gefallen, weil wir darüber nachgedacht haben, früher waren das Polen und Deutsche, die sich gegenüberstanden und sich gegenseitig töten wollten. Und heute stehen wir hier 100 Jahre danach und haben die Möglichkeit, uns zu trösten über das, was passiert ist.
Das war ein ganz schöner Gänsehautmoment für Lenja.
Heute ist Volkstrauertag. Ist ein staatlicher Gedenktag, an dem an die Opfer von Gewalt und Krieg erinnert wird. Immer 2 Wochen vor dem ersten Advent. Eine zentrale Rolle bei diesem Gedenken spielt der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Im Auftrag der Bundesregierung sucht der Volksbund Kriegstote im Ausland, sorgt für eine würdevolle Bestattung und kümmert sich um die Grabpflege. Scheint vielen ein bisschen aus der Zeit gefallen, mehr so eine Sache aus der Vergangenheit. Aber Bilder und Berichte von gefallenen Soldaten und Kriegstoten sind mit dem Krieg in der Ukraine und mit der Gewalt im Nahen Osten wieder sehr aktuell. Diane Tempel vom Volksbund habe ich gefragt, ob sich die öffentliche Resonanz beim Thema Kriegsgräberfürsorge durch die aktuellen Ereignisse verändert.
Ja, das ist tatsächlich so. Also wir haben einfach mehr Medienaufmerksamkeit und natürlich mit dem Krieg in der Ukraine gab es viele Angehörige, die gefragt haben, sind denn unsere Angehörigen, die auf den Kriegsgräberstätten in Russland und in der Ukraine bestattet werden, wie sieht es da aus? Werden die Kriegsgräberstätten überhaupt noch gepflegt und könnt ihr da weiterarbeiten?
Es gibt ja einen Schwerpunkt der Arbeit des Volksbundes in Russland und der Ukraine. Können Sie dort überhaupt noch arbeiten?
Ja, glücklicherweise können wir das auch, aber es ist so ein bisschen zurückgenommen. Also es werden immer noch die Kriegsgräberstätten gepflegt. Das bedeutet, dass sie einfach gemäht werden, dass alles gewässert wird, dass das noch ordentlich aussieht. Wir betten auch weiter aus. Also wir finden immer noch jedes Jahr 12.000 bis 15.000 Tote dort. Wir machen das nicht in, ich sag mal, Kampfgebieten, aber dort, wo es möglich ist, machen wir das natürlich. Und gestern wurden gerade über 3.000 Tote in der Nähe von Wolgograd, dem früheren Stalingrad, eingebettet. Also das findet alles noch statt.
Viele wissen vielleicht noch, dass der Volksbund eben Soldatengräber überall auf der Welt betreut. Aber erzählen Sie mal, wie sieht Ihre Arbeit konkret aus?
Aber die Arbeit ist sehr facettenreich. Es sind auch nicht nur Soldatengräber. Also wir kümmern uns um die Gräber der Kriegstoten. Und uns geht es darum, dass wir nicht nur die Gräber pflegen, sondern dass wir heutzutage Angehörige informieren. Jetzt ist es die dritte und die vierte Generation. Also wir haben sehr viele Menschen, sehr viele Enkel und Urenkel, die ihre Familienangehörigen suchen und wo wir auch bei der Suche helfen können. Und man könnte denken, das ist doch eigentlich nach so vielen Jahren nicht mehr interessant. Aber es sind wirklich Lücken im Familienkreis. Die können so wieder geschlossen werden, weil die Leute einen Platz zum Trauern haben oder Gewissheit finden. Das macht wahnsinnig viel aus.
Ich habe das selber erlebt. Ich habe über den Volksbund herausgefunden, dass einer meiner Onkel, also ein Bruder meiner Mutter, in Estland gefallen ist im Zweiten Weltkrieg. Was wir nicht wussten, also natürlich wussten wir, dass der gefallen ist und auch an der Ostfront. Aber wo ganz genau, das war bei uns in der Familie nicht bekannt.
Ja, es gibt ja ganz alte Karten noch, sogenannte Wehrmachtsfriedhöfe. Die sind teilweise gerade auch im Osten überbaut. Aber manchmal können wir da wirklich drankommen. Und dann gehen wir da mit diesen alten Karten, dann aber auch mit dem Georadar, mit Sondiernadeln, aber auch natürlich mit Drohnenaufnahmen, gehen wir da auf die Suche. Wir fragen auch Augenzeugen. Und da können wir häufig noch menschliche Überreste finden.
Sie organisieren ja auch Camps für Freiwillige, um Friedhöfe instand zu halten. Wir haben das eben im Beitrag ja sehr bewegend gehört. Ich stelle mir die Arbeit sehr emotional vor. Was bedeutet das für Menschen, die an solchen Camps teilnehmen?
Das sind ja vorrangig junge Menschen und natürlich die putzen oder schrubben beispielsweise Grabsteine und die beschäftigen sich mit den Biografien. Ich meine, die Zahl der Toten, die ist so unfassbar. Wir pflegen ja allein 2,8 Millionen Kriegsgräber. Man überlegt, was ist eigentlich der einzelne Wert? Und bei dieser Arbeit geht es eigentlich darum, dass man sich einmal mit der Geschichte am authentischen Ort auseinandersetzt. Dann sind das junge Leute aus allen möglichen Ländern. Die haben eine Gemeinsamkeit. Die begegnen sich an einem Ort, wo andere junge Leute begraben liegen. Und das ist für viele auch eine erstaunliche Erfahrung. Wenn man jung ist, denkt man ja, ach, ein Friedhof, da liegt der Opa oder die Oma oder noch ältere Leute. Aber das, unsere Friedhöfe sind ja Jugendfriedhöfe, da liegen ja ganz junge Leute drauf. Und die Auseinandersetzung mit den Biografien, da passiert ganz viel bei den Leuten.
Am Volkstrauertag wird ja auch der Gefallenen der beiden Weltkriege gedacht. Kritische Stimmen sagen, dass dabei auch an Menschen im Zweiten Weltkrieg erinnert wird, die selbst NS-Täter waren. Ist das Thema im Volksbund? Wie gehen Sie damit um?
Es ist einfach ganz schwierig, aber wir gehen damit so transparent wie möglich um. Ich kann doch verstehen, dass es für Angehörige eine ganz schreckliche Vorstellung ist, auf einer Kriegsgräberstätte zu sein. Und da liegen Opfer und da liegen aber auch Täter. Also das soll überhaupt nicht verharmlost werden, sondern uns ist auch wichtig, dass da eine Aufklärung erfolgt. Gleichzeitig wollen wir auf keinen Fall, dass unsere Kriegsgräberstätten Wallfahrtsorte für Neonazis werden. Also aus der Arbeit, ja, die Toten zu bestatten, muss man ja was lernen. Und das wäre eigentlich für den Frieden zu mahnen.
Sagt Diane Tempel vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Heute am Volkstrauertag wird der Opfer von Gewalt und Krieg gedacht. Am Mittwoch ist in Ulm die Tagung der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland EKD wegen des Bahnstreiks vorzeitig beendet worden. Beschlüsse wurden nicht mehr gefasst, aber vorher hatten die Mitglieder des Kirchenparlaments 3 Tage lang Zeit, sich über einige brisante Themen auszutauschen. So zum Beispiel über die Ergebnisse einer aktuellen Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung. Bei der Studie wurden auch nicht-evangelische Menschen befragt und auch Menschen, die nicht Mitglied einer Kirche sind. Gefragt wurde nach der eigenen Beziehung zu den Kirchen und zur Religion und nach der Rolle der Kirchen bei uns in Deutschland. Claudia Barthe fasst die wichtigsten Themen des Treffens zusammen.
Mit Spannung hatten Mitglieder des Kirchenparlamentes die Ergebnisse der neuen Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung erwartet. Sie waren zum Teil ernüchternd. Nur noch 1/5 der Bevölkerung ist überhaupt religiös. 56% der Befragten denken säkular. Die Erwartungen der Gesellschaft an die Kirchen sind dennoch hoch. Sehr geschätzt wird ihr soziales Engagement in der Flüchtlingshilfe oder bei der Beratung für Menschen in Krisensituationen, erläuterte Edgar Wunder vom Sozialwissenschaftlichen Institut der EKD bei der Präsentation.
Sie haben da fast eine 100% Zustimmung, also eine sehr große Reichweite, weit höher als diese 18-20%, wo sie im Bereich dieser religiösen Kommunikation sind.
Trotz dieser Zustimmung ist die Skepsis gegenüber den Kirchen gewachsen. 24% aller Studienteilnehmer erklärten, sie hätten noch Vertrauen in die evangelische Kirche. Bei der katholischen Kirche waren es nur 9%. Gut voranzugehen scheint momentan die Arbeit des Beteiligungsforums sexualisierter Gewalt der EKD. Vor 1,5 Jahren war das Forum gegründet worden, in dem Kirchenbeauftragte und Betroffene gleichberechtigt sind. Nancy Janz, Sprecherin der Betroffenen im Beteiligungsforum, zeigte sich sehr zufrieden mit den Arbeitsergebnissen und der Unterstützung durch die Gremien der EKD.
Für uns als Betroffenenvertretung ist das natürlich eine große Errungenschaft, dass wir hier so präsent auf der Synode immer mit dem Schwerpunktthema sexualisierte Gewalt einfach auch gesetzt sind und dass wir tatsächlich sinnhaft mitwirken können.
Besonders wichtig ist den Mitgliedern, dass die Anerkennungsleistungen für Betroffene in allen Landeskirchen und den Landesverbänden der Diakonie vereinheitlicht werden. Beschlüsse in diese Richtung konnten wegen der vorzeitig abgebrochenen Synode noch nicht gefasst werden. In einigen Wochen soll das digital nachgeholt werden. Ein weiteres wichtiges Thema der Synode war der Nahostkonflikt. Die Ratsvorsitzende der EKD, Annette Kurschus, bezog deutlich Stellung gegen Antisemitismus und Muslimfeindlichkeit und äußerte sich auch zur Migrationsdebatte.
Wir werden niemals mitmachen, wo aus Angst vor weiteren Wahlerfolgen der AfD Scheinlösungen vorgetragen werden. Grenzkontrollen, Abschiebungen im großen Stil, ein paar Piesackereien, die den Flüchtlingen das Leben schwerer machen sollen.
Sie lasse sich ihre Barmherzigkeit nicht ausreden, betonte sie. Überschattet wurde die Tagung von Medienberichten über einen Angestellten im Kirchenkreis Siegen, der junge Männer missbraucht haben soll. Dort war die EKD-Ratsvorsitzende in den 90er Jahren Pfarrerin und später Superintendentin. In einer Erklärung gegenüber den Synodalen wies sie entschieden zurück, dass sie damals über die Vorfälle Bescheid wusste. 2 der mutmaßlichen Opfer sollen eidesstattlich das Gegenteil erklärt haben. Die Staatsanwaltschaft ermittelt zurzeit in dem Fall.
Sehr bald wird es in Deutschland mehr Menschen geben, die keiner christlichen Konfession angehören, als solche, die noch Mitglied einer Kirche sind. Das zeigt eine repräsentative Studie, die jetzt bei der Tagung der Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland vorgestellt wurde. Es sind einschneidende Ergebnisse für die Kirchen, die die Studie aufzählt. Mein Kollege Ulrich Pick spricht in seinem Standpunkt von einem Epochenwechsel.
Die aktuelle Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung offenbart einen Epochenwechsel. Nur noch 13% der Bundesbürgerinnen und Bürger verstehen sich als kirchlich religiös. 56% bezeichnen sich hingegen als säkular, von denen die meisten, dies steht auch in der Studie, ein streng naturalistisches, ja antispirituelles Weltbild vertreten. Wer hieraus den Schluss zieht, dass der liebe Gott in Deutschland kaum noch eine große Rolle spielt, liegt zwar in der Sache richtig, man kann es aber auch präziser formulieren. Das Weltbild der Deutschen wird stärker als je zuvor durch Wissenschaftsgläubigkeit oder jedenfalls einen nüchternen Rationalismus bestimmt. Und ihr Horizont richtet sich mehrheitlich auf das rein Weltliche. Ob das ausreicht, dem Geheimnis des Lebens angemessen auf die Spur zu kommen, bleibt dahingestellt. Fragen, wie sie der Philosoph Ernst Bloch formulierte in seinem weltberühmten Werk »Das Prinzip Hoffnung«, spielen offensichtlich keine oder eine nur weit nachgeordnete Rolle. Wer sind wir? Wo kommen wir her? Wohin gehen wir? Diesen Wandel zu mehr Religionsferne und weniger Metaphysik kann man gut finden oder bedauern. Doch ob man einem, wie auch immer gearteten Gottesglauben mit Jenseitshoffnung anhängt oder den Blick strikt rational nur aufs Diesseits richtet, hat auch Konsequenzen. Die eine betrifft die globale Kommunikation. Denn wir müssen uns im Klaren sein, dass es Kulturen auf dieser Erde gibt, für die ein Leben ohne Gott kaum vorstellbar ist. Der Abstand zwischen ihnen und uns dürfte somit größer und die Verständigung schwieriger werden. Die andere Konsequenz betrifft die persönliche Haltung. Wer nämlich keine Jenseitshoffnung hat, für den enden Leben und Bewusstsein mit dem leiblichen Tod. Ob dieser Schritt problemlos oder schwierig ist, muss letztlich jeder selbst entscheiden und auch aushalten.
Die Evangelische Kirche in Deutschland hat ihre aktuelle Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung veröffentlicht. Ein Standpunkt zu den Ergebnissen war das von Ulrich Pick. Es war bei einer Mahnwache für Israel in Landau in der Pfalz. Da hat unser SWR-Reporter Thilo Eickhoff David Rosenberg kennengelernt, einen Juden aus dem Kreis Germersheim. Rosenberg hat erzählt, dass einer seiner besten Freunde Muslim ist und einen Dönerladen in Landau hat. Aufgrund der aktuellen Ereignisse im Nahen Osten und bei uns, eine Geschichte, die gerade jetzt erzählt werden soll, dachte sich der Kollege und dass er bei diesem Dönerladen unbedingt mal anhalten muss.
Mittags beim Dönerladen Memos in Landau. Alle Tische sind besetzt. An einem David Rosenberg. Er ist wahrscheinlich der Einzige hier, der gar nicht erst bestellen muss. Eyup Kaya, der Wirt, weiß ganz genau, was er will. Stammgast halt.
Der Eyup ist wirklich einer der besten Döner hier in ganz Landau. Und ich bin mir immer im Studium hergekommen zum Essen. Und irgendwann haben wir uns dann angefangen zu unterhalten. Aus Kundschaft ist Freundschaft geworden.
Also habe ich das richtig? Sie sind ihn irgendwann nicht mehr losgeworden.
Genau, ist so.
Dass ein Jude und ein Muslim eng miteinander befreundet sind, wirkt in diesen Tagen fast schon befremdlich. Für die beiden ist es selbstverständlich.
Bis jetzt habe ich immer ein warmes Gefühl gegen die gehabt. Nee, habe ich so, da heißt Christ oder Jude, so eine Bedanke bis jetzt noch nie gekommen.
Ja. Letztes Mal hatten wir es auch drüber, dass wir gesagt haben, dass wir auch viel gemeinsam haben. Also Juden und Muslime, wir essen beide kein Schweinefleisch zum Beispiel. Und dass es da viel mehr Gemeinsamkeiten gibt, als auf den ersten Blick auch scheint.
Eyups Frau Somaya setzt sich dazu. Sie kommt nicht aus der Türkei, sondern aus dem Iran. Dem Land also, das David als Erzfeind Israels bezeichnet. Somaya sagt, sie ist mit Judenhass aufgewachsen.
Ich glaube, damals habe ich auch gehasst, wirklich gehasst, weil ich bin so groß geworden. Aber wo ich jetzt in Deutschland war, habe ich auch David kennengelernt und hat mir viel erzählt und viel mehr auch erklärt, was auch die gute Seite von Israel ist, sage ich mal, und nicht, was ich alles kennengelernt habe.
Eyup und Somaya sehen die Bilder in den Nachrichten und sie hören auch die Diskussionen, die vor ihrem Tresen geführt werden. Als Somaya Bekannten erzählt hat, worüber sie mit dem SWR sprechen will, gab es Skepsis, ob das jetzt gerade eine gute Idee sei. Aber sie sieht es nicht ein, die Freundschaft zu David zu verheimlichen.
Wir sind sehr gut befreundet mit dem. Und ich akzeptiere seinen Glaube und er auch unsere. Ich weiß noch, dass wir wo gefastet haben, er ist immer am meisten am Abend gekommen, weil er weiß, Mittag essen wir nicht. Er kommt dann abend, dass wir zusammen essen können.
Freundschaft heißt auf Hebräisch,
Chavarut,
auf Persisch,
Dusti
und auf Türkisch,
Arkadaşlık.
Drei Wörter, die dasselbe meinen. Dass drei Menschen hier in Landau an einem Tisch sitzen und darin übereingekommen sind, sich auf das zu konzentrieren, was sie gemeinsam haben und nicht auf das, was sie voneinander unterscheidet.
Also wenn ich jetzt sage, alle Muslime sind so, das bringt ja nichts, weil am Endeffekt gibt es ja irgendeinen Muslim, der dann sagt, alle Juden sind so.
Gott will immer uns zusammen machen, aber leider wir Menschen haben noch nicht das geschafft. Weißt du, was ich meine? Das ist, zusammen ist gut, man muss alles akzeptieren.
Und Respekt haben.
Genau.
Da geht das katholische Bistum Rottenburg-Stuttgart mit vorne weg. Bischof Gebhard Fürst hat kürzlich 26 Frauen und Männer beauftragt, das Sakrament der Taufe zu spenden. Er setzt damit einen Beschluss des Reformprozesses Synodaler Weg um, wo gefordert wurde, dass auch Nichtpriester und nicht Diakone taufen dürfen. Vor einigen Wochen haben wir darüber berichtet, wie eine Theologin aus Stuttgart sich auf diesen großen Tag vorbereitet. Miriam Staber war jetzt dabei, als sie zum ersten Mal zwei Kinder taufen durfte.
Ennio, ich taufe dich im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.
Pastoralreferentin Silke Jordan benetzt den Kopf des fünfjährigen Ennio mit Wasser. Danach ist der kleine Bruder Carlo dran. Drumherum stehen die Eltern der beiden Jungs und die Patinnen. Sie lächeln. Auch als der kleine Carlo weint, bleibt die Atmosphäre entspannt.
Ja, und manchmal klappt es halt nicht so, wie man es möchte, gell, Carlo?
Silke Jordan macht nicht einfach weiter mit dem Programm, sondern geht immer wieder auf die Kinder ein. Die Familie kennt Silke Jordan schon länger und hatte sich gewünscht, dass sie es ist, die die Jungs tauft. Dass die Diözese Rottenburg-Stuttgart nun als deutschlandweit zweite Diözese die Laientaufe eingeführt hat und es damit auch Frauen ermöglicht, die Taufe zu spenden, freut die Mutter der Täuflinge, Tamara Flores.
Wir haben tatsächlich gewartet auf die Frau Jordan. Also erstens, weil sie natürlich sehr nett ist als Person, aber auch, weil ich schon natürlich diesen Fortschritt darin sehe. Und ich glaube, dass das ganz wichtig ist. Gleichberechtigung wie im normalen Leben auch. So sollte das auch für die Kirche genauso gelten.
Silke Jordan ist seit mehr als 12 Jahren Pastoralreferentin in der katholischen Kirchengemeinde Stuttgart-Neckar. Sie ist zuständig für Kindergärten und Kitas. Dass sie Taufgottesdienste jetzt nicht mehr nur vorbereiten, sondern auch selbst taufen darf, ist für sie ein Schritt in die richtige Richtung. Und auch eine persönliche Weiterentwicklung.
Für mich als Mensch, weil ich eben so gern mit Kindern zusammen bin, mit Kindern zusammenarbeite, war das halt immer bisher etwas, was ich sehr bedauert habe, weil ich dachte, dass als Aufgabe einfach sehr schön ist. Von daher freue ich mich jetzt einfach gerade.
Mit dem Schritt, dass Pastoral- und Gemeindereferenten taufen dürfen, hat die Diözese Rottenburg-Stuttgart eine Forderung des katholischen Reformprojekts Synodaler Weg umgesetzt. Andreas Krause, Priester in der Kirchengemeinde von Silke Jordan, begrüßt das und...
Also ich bin überzeugt, es muss weitergehen. Also ich bin absolut dafür, dass Frauen auch das Diakonenamt bekommen. Und ich bin auch dafür, dass sie die Priesterweihe empfangen dürfen.
Ennio und Carlo und ihre Familien formen gemeinsam mit Pastoralreferentin Silke Jordan eine Weltkugel mit ihren Händen, während sie singen. Und als alles vorbei ist, nach ihrem allerersten katholischen Taufgottesdienst, ist Silke Jordan dann vor allem eins: überwältigt.
War sehr schön und das war einfach nochmal ganz besonders viel Freude, da auch dabei zu sein. Und einfach glücklich.
Ja, genau so hört sich das auch an. Silke Jordan aus Stuttgart. Und der erste Taufgottesdienst. Und sie bewegt sich vielleicht doch, die römisch-katholische Kirche. Im Bistum Rottenburg-Stuttgart dürfen Frauen und Männer ohne Weihe jetzt die Taufe spenden. Das war ein echter Glücksfund. Auf einem Wertstoffhof in Tuttlingen im Südschwarzwald hat ein Mann eine alte Bibel gefunden. Und zwar eine Lutherbibel, die fast 300 Jahre alt ist. Jetzt hat er sie dem Kloster Beuron übergeben, von Tuttlingen aus wenige Kilometer das obere Donautal runter. Unsere Reporterin Anna Priese war mit ihm unterwegs und hat mehr über diese kuriose Geschichte gehört.
Rupert Drüner steht auf einem Tuttlinger Wertstoffhof und schaut in einen Container. In genau so einem hat er vor etwa 3 Jahren die Bibel gefunden.
Ich wollte von oben also eben mein Altpapier da einwerfen und dann habe ich im letzten Moment, bevor ich das getan habe, habe ich gesehen, dass ein Buch da unten liegt und bin da rein. Und im Auto habe ich dann erst gesehen, um was es sich handelt.
Freude über den tollen Fund kam da aber nicht bei ihm auf.
Wie ich die ersten beiden Seiten von der Bibel gesehen habe, war ich erschrocken, dass es eine Bibel ist. Und dann habe ich das überhaupt nicht fassen können, denn dass ich das hier gefunden habe. Ich habe mir gedacht, wie kann ein anderer eine Bibel wegwerfen.
Jetzt hat die Bibel aus dem Altpapier eine neue Heimat gefunden, und zwar im Kloster Beuron.
So, kennen Sie es wieder?
Oh ja.
Dieses Teil haben Sie gerettet.
Fast schon ehrfürchtig blättert der Abt zusammen mit Drüner in der Bibel. Brauner Einband und so dick, dass man sie besser mit beiden Händen hochnimmt. Die Seiten schon vergilbt, einige fehlen und dazwischen sogar ein paar Bilder. Nach langer Krankheit hat Drüner die Bibel bei einer Versammlung dem Erzabt des Klosters Beuron, Tutilo Burga, übergeben. Eine besondere Überraschung für das Kloster.
Es hieß dann kurz vor der Mitgliederversammlung, da drüben ist ein Herr, der möchte dir was schenken. Okay, gehe ich auf den zu, der steht freundlich auf und kommt gleich zur Sache, er möchte was überreichen. Und da dachte ich, ja, vielleicht kommt jetzt eine Flasche Wein oder sowas. Und dann deutet er auf sein Körbchen des Rollators und dann war das diese Bibel. Also Überraschung pur.
Statt im Altpapier ist die Lutherbibel jetzt da, wo sie hinpasst.
So, das ist also hier am Ende dieser Reihe Platz für diesen neuesten Zugang zur Bibliothek. Und wie Sie sehen, ringsherum jede Menge andere alte Ausgaben von Heiliger Schrift und Literatur zum Thema Bibel. Ich denke, da wird sie sich wohlfühlen.
Einen würdigeren und einen besseren Ort gibt es nicht wie den.
Gut, und dann dürfen Sie auch getrost sein.
Bin ich auch.
Prima.
Eine 300 Jahre alte Bibel aus dem Altpapiercontainer hat jetzt im Kloster Beuron eine neue Heimat gefunden. Kleiner Funfact aus dem Who's Who der katholischen Kirche: Der Erzabt des Klosters Tutilo Burga ist übrigens der Bruder des Freiburger Erzbischofs Stefan Burga.